Liebe Geschwister, und wir gehen jetzt noch einen Schritt zurück und hören das Kapitel davor, 2. Samuel 11, und zwar in gereimten Versen von Lothar von Seldmann, in die Predigt immer wieder eingebaut. An einem schönen Sommertag, nach des Regierens Mühe und Plag, ruht David sich auf seinem Haus am Nachmittag ein wenig aus. Er legt sich auf den Söller nieder und streckt behaglich seine Glieder. Dann steht er auf, wohl nach einer Stunde. Er geht sich und schaut in die Runde. Und plötzlich spricht er: Mann, oh Mann, das sieht sich herzerfrischend an, was ich mit meinen Augen schau, wie Gott sie schuf, die schöne Frau. Denn baden sah er Bathseba, die Frau des Kämpfers Uria. Sie stand zu Königs Davids Wonne, ganz nackend in der Abendsonne. Da packt den König übler Mut, was er jetzt tat, war gar nicht gut. David ergeht sich auf dem Dach seines Palastes und blickt herab auf die Häuser von Jerusalem. Und da gibt es viel zu sehen. Die wunderbare Abendsonne, die Stiftshütte, deren Hof, noch der Altar zu sehen ist, der raucht. Der Duft aus der Küche von Priester Zadok steigt ihm in die Nase. Aber all das löst in ihm nichts aus. Nur die Nachbarsfrau, die sich gerade badet, die löst in ihm etwas aus. Unsere Existenz als Mensch ist von einer ganzen Klaviatur von Tönen, Reizen, Bildern, Gerüchen, Geschmäckern ausgesetzt, die in uns etwas zum Schwingen bringen oder auch nicht. Auf manches sprechen wir an, auf anderes sind wir immun. Kennen wir unsere schwachen Seiten im Leben? Wissen wir, damit umzugehen? Wer da noch auf der Suche ist, der orientiere sich mal an den starken Seiten bei sich. Denn sie zeigen zugleich auch an, welche die Gegenpole sind, die Schwachpunkte deines Lebens. Zum Beispiel der Perfektionist auf dem Dach des Schlosses blickt herab. In ihm steigt Zorn auf. Diese Bauarbeiten sind immer noch nicht fertig. Wieso schaffen die das denn nicht? Der Mensch, der bereit ist, sein letztes Hemd für andere zu geben, schaut herab und mit Verärgerung stellt er fest, dem habe ich geholfen und dem habe ich geholfen und keiner hat sich mal richtig ordentlich bei mir bedankt. Abschließend sei noch der Machtmensch erwähnt, als welcher David uns heute entgegentritt. Der Machtmensch David ist in der Lage, die Herrschaft des Landes zu erringen, die Nachbarvölker erfolgreich auf Abstand zu halten. Dafür sind ihm auch alle dankbar. Aber der Machtmensch geht über Leichen. Und seine typische Sünde und Versuchung ist die Unkeuschheit, die Schamlosigkeit. Ihn interessiert nicht, ob das Gegenüber ihn liebt. Er begehrt es. Er nimmt sich, was er will. Wenn er Hunger hat, geht er in die Stiftshütte und holt sich vom Altar die Schaubrote und tischt dem Priester eine Lüge auf. Der König hat das befohlen. Er organisiert eine Volkszählung, um abzuschätzen, mit welcher Heeresstärke seiner Nachbarn er es aufnehmen könnte. Das ist David. Aber man sieht es eigentlich nur an wenigen Stellen, weil er nicht wie ein typischer Machtmensch kategorisch über Leichen geht, sondern immer, wenn er dazu neigt, macht ein inneres Navigationssystem sich bei ihm bemerkbar und zeigt bessere Wege auf, und zwar sein Glaube. Wenn sein Feind ihm schlafend zu Füßen liegt und die Kameraden sagen, jetzt ist die Chance, stich zu. Nein, den Gesalbten Gottes fasse ich nicht an. Wenn Gott mir den Thron geben will, dann soll er es tun. Aber ich bin kein Königsmörder, ich setze mich nicht selber auf den Thron. David ein Machtmensch, aber einer, der den Geist Gottes hat und der auf ihn hört, der sich ihm auch unterstellt. So wurde er zum größten Mann der Geschichte Israels. Ein Machtmensch, der seine natürliche Veranlagung durch die reinigende Kraft des Glaubens läutern, kanalisieren, in Schranken halten und sie zum Wohle des Volkes einsetzen konnte. Und So ist es nicht nur bei Menschen, deren Versuchung im Umgang mit Macht liegt. Jeder Mensch mit seinem Naturell hat durch seinen Glauben ein inneres Navi, das davor bewahren will, die negativen Seiten der Persönlichkeit, sie einfach auszuleben. Die Frage ist nur, ist das Navi auch angestellt? Oder hören wir auf dessen Vorschläge oder ignorieren sie? Bei David schien es ja hier ein Problem zu geben. Warum hat er in diesem Fall nicht auf Gottes Stimme gehört? Wir wollen einmal die Geschichte durchgehen und auch die einzelnen Faktoren durchschauen, die dazu geführt haben mögen. Aber grundsätzlich muss man erst einfach mal sagen, das ist einfach unsere natürliche Existenz als Christ an jedem Tag. Wir leben mit täglichen Versuchungen. Deshalb die vielen Mahnungen, vor allem im Neuen Testament, seid wachsam. Wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Denn der christliche Glaube sieht den Menschen hier auf Erden gerade noch nicht am Ziel seiner Träume, sondern in einer Bewährungsprobe auf Zeit. Paulus vergleicht das irdische Leben mit einem Wettkampf. Ich möchte am liebsten sagen, ein Marathon, ein Langstreckenwettkampf. Es kommt darauf an, sich zu enthalten, sich zu konzentrieren, immer wieder sich für das Gute zu entscheiden, um letztlich das Ziel zu erreichen, Gottes Ewigkeit. Als die Jünger Jesus baten, lehre uns beten, bringt er ihnen das Vaterunser bei. Das Vaterunser, 7 Bitten, 3 Bitten, die sich um die Göttlichkeit drehen, 4 Bitten, die um das Leben im Alltag kreisen, wo Jesus das Wichtigste für das Leben des Menschen im Alltag auf eine Bitte reduziert. Tägliches Brot, das braucht unser Leib jeden Tag. Vergib uns unsere Schuld, das braucht der Mensch für seine Seele. Frieden mit sich und mit Gott und den Mitmenschen. Und dann kommt die 3. und 4. Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen. Der gute Umgang mit den täglichen Versuchungen des Lebens, das ist für Jesus die 3. Bitte, die ein Mensch jeden Tag für ihn wichtig ist und die er braucht. Die Versuchung des Lebens klar im Blick zu behalten, zählt Jesus zu den lebensnotwendigen für einen jeden Christen jeden Tag. Auch Martin Luther lässt seinen Morgen- und Abendsegen jeweils mit der Bitte um den Beistand der Engel enden, dass der böse Feind keine Macht an mir findet. Dass also das Böse keine Angriffsfläche hat, sollen wir täglich erbitten, morgens und abends. Umgang mit Versuchungen, alltägliche Aufgabe eines jeden Christen. So viel erstmal grundsätzlich. Die täglichen Versuchungen begleiten halt unser Leben und die Kunst besteht darin, sie nicht zu nah an uns herankommen zu lassen und ihnen Raum zu geben. Wenn sie sich erstmal mit unserer Widerstandskraft auf Augenhöhe befinden, dann werden wir in der direkten Auseinandersetzung mit ihnen immer unterlegen sein. Es kommt darauf an, sie im Vorfeld auszuschalten und gar nicht erst zu nah ranzulassen an sein Herz. Und dazu braucht es ein starkes Fundament an Glaube, Werten und einer Persönlichkeit. Dieses Fundament lässt den Gedanken völlig abwegig erscheinen, nach der badenden Schönheit im Nachbarhaus zu schielen. Doch unser Leben und Glaube ist kein gleichförmiger Zustand. Da gibt es unterschiedliche Phasen, wo unser Fundament einmal stärker, manchmal schwächer gebaut ist. Dass David sich in der Abendsonne auf dem Dach seines Palastes langweilt, während seine Soldaten gegen die Ammoniter kämpfen, spricht schon für sich. Früher stand David an der Spitze des Heeres und kämpfte selber mit, im engen Kontakt mit Gott auch immer seine Kriege führte, in dem Gebet gerungen, Gott, kann ich diesen Kampf wagen oder ist das zu gewagt? Kannst du mir den Sieg schenken oder lieber nicht? Jetzt macht das sein Heerführer Joab und David hat Zeit. Und er kann sich zur Ruhe niederlegen und kommt dabei auf andere Gedanken. Wenn mein Glaube anfängt, sich zur Ruhe zu setzen, schmilzt das Fundament meines Widerstandsvermögens gegen die Versuchungen. Und ich werde anfälliger, zusehends anfälliger. Ein ganz natürlicher Vorgang. Deshalb wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, wenn der Versucher kommt. In welcher Lebensphase stehst du gerade? Entdeckst du das Fundament deines Glaubens wieder neu und machst es stark? Oder ruhst du dich gemütlich auf den Lorbeeren aus, dann gehörst du zu der Risikogruppe. Oder vielleicht bist du gerade in einem Tal der Versuchung und hast das Gefühl, jeder Widerstand ist zwecklos. Aber es wächst in dir das Bewusstsein, so kann es nicht weitergehen, ich will nicht mehr, ich mache jetzt einen Neuanfang. In der IDEA war vor 2 Wochen in der Zeitschrift von dem Gründer des christlichen Hilfswerks Free Indeed zu lesen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen beim Ausstieg aus der Sucht der Pornografie zu helfen. Aus eigener Betroffenheit heraus schreibt der Gründer Jeremy Hammond aus Augsburg: Ich befand mich in einem Teufelskreis. Die Pornografie hatte meine Gedanken gefesselt. Mein Konsum steigerte sich immer mehr. Es gab einen Moment, in dem Gott klar zu mir gesprochen hat: Wenn ich so weitermache wie jetzt, werde ich alles verlieren. Meine Ehe, meine Familie, meinen Job. Ich habe mich so unfrei und gefangen gefühlt. Ich war wie ferngesteuert. Da hat mich die Bibel angesprochen: Wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei. Diese Freiheit wollte ich verspüren. Das Geraten in die Versuchung ist ein Prozess, den man bei David hier an dieser Stelle sehr schön nachverfolgen kann. Und dazu hören wir weiter, wie die Geschichte verlief. David nun zieht Erkundigungen ein, ob die holde Schönheit ist zu freien. Doch der Bote meldet ihm sodann, sie ist schon eines anderen Mann. Uriah kämpft in deinem Heer, gebürtig ist er Hethiter. Ach, eine verheiratete Frau. Damit ist klar, aus dem Abenteuer wird nichts. Das wäre Sünde gegen das 6. Gebot, Schuld gegenüber Gott und auch nach dem jüdischen Gesetz verboten. Wäre sie unverheiratet, hätte sie David als seine 4. Frau noch heiraten können oder einfach so in sein Harem dazu holen können. Hätte, wäre, könnte, aus der Traum. Aber jetzt fängt die Kraft der Versuchung an zu wirken. Sie sucht nach Wegen, nach Möglichkeiten, doch noch an die verbotene Frucht ranzukommen. David ist besessen von der Versuchung und kann nicht widerstehen. Bathseba gebärdet sich doch eigentlich recht freizügig. Ihr Mann ist in der Schlacht. David entscheidet, dass es doch vielleicht für beide eine schöne Abwechslung sein könnte. Und einmal ist kein Mal. David geht ans Werk, die objektiven Fakten in seinem eigenen Interesse umzudeuten, gerade zu biegen und nach Wegen zu suchen, die zum Erfolg führen. Er zimmert sich so sein Weltbild zurecht, wo alles logisch und plausibel erscheint, ein Netz von Selbstrechtfertigungen, und das schützt ihn in seinem Unternehmen. Frisch geht er ans Werk. Bathseba, sie musste kommen, als sie das Königsspruch vernommen. Sie musste ihm zu Willen sein, da gab's für sie nicht Ja, nicht Nein. So ward in jener Sommernacht des Königs Ehebruch vollbracht. O Königsmann, was soll nun werden? Denn keine Schuld auf dieser Erden bleibt auf die Dauer unentdeckt, egal welch Anschein man erweckt. Auch Davids Schuld ward offenbar, weil Bathseba nun schwanger war. Und Uriah, wie unangenehm, der wusste nichts von alledem. Das kleine Abenteuer, einmal ist kein Mal, entwickelte sich jetzt für David zum Problem. Denn einmal ist nicht kein Mal. Jede Tat hat Auswirkungen. Egal ob Ehebruch, Gewalt oder seien es auch nur Worte der Verachtung, der Geringschätzung, sie bringen alle ihre Frucht hervor, früher oder später. Sünde und Schuld bauen um sich herum einen Machtbereich des Bösen auf. Und je mehr der genährt wird, desto mächtiger wird er. Zunächst musste David nur eine Menge Fantasie aufwenden, um seine Sünde zu vertuschen. Sonderurlaub für Uriah, er macht ihn betrunken, aber der schläft partout nicht mit seiner Frau, sondern bei der Palastwache aus Solidarität zu seinen Kameraden im Feld. David ist nicht mehr Herr seiner selbst. Er folgt der dunklen Stimme des Bösen. Du kannst nicht mehr zurück. Sieh es ein, gehe den nächsten Schritt. Mit krimineller Energie organisiert er durch seinen Feldherrn den Tod Urias in der Schlacht. Wenn all unsere Versuche, Sünde zu vertuschen und zu verschleiern, nicht mehr erfolgreich sind, kommt irgendwann der Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Es kommt ans Licht und ich bin bloßgestellt. Ich muss an die Öffentlichkeit gehen und mein Versagen bekennen. Je eher, desto besser. Und wenn ich den Moment verpasse, dann komme ich ganz tief rein in die Verstrickung von Schuld und Sünde oder auch Tod. Bei David schien es ja trotzdem geklappt zu haben. Großherzig holt er die Witwe an den Hof, heiratet sie und bei der Geburt des Kindes schien keiner was bemerkt zu haben. Und was ist mit Gott? Spielt er überhaupt hier noch eine Rolle? Sein ganzes Leben über hat Gott für David eine große Rolle gespielt. Als er vor Goliath stand, sagt er: Ich komme im Namen des Herrn. Immer wieder, wenn eine Schlacht anstand, heißt es, David aber befragte den Herrn, soll ich hinaufziehen? Bei der Einholung der Stiftshütte und den Plänen für den Tempelbau zeigte sich sein Eifer für die Sache des Herrn. In seinen Psalmen zeigt er eine enge Vertrautheit mit dem Herzen Gottes in Freud und Leid. Aber hier handelt jetzt der Machtmensch David. Er handelt nach dem Fleisch. Und dieses Handeln verbannt Gott aus seinen Denken und Plänen und aus seinem Herzen. Ein Keil der Sünde schiebt sich zwischen Gott und David. Aber anders als bei Saul, den Gott dahingibt, verwirft und in der Schlacht fallen lässt, ist es hier Gottes Gnade, die das Heft des Handelns wieder in die Hand nimmt und die David zur Umkehr ruft. Und so, wie die Sünde von einer Verlockung über ein Abenteuer, über den Ehebruch, zum Mord, zur Gottesferne führte, so stand jetzt der Prozess der Vergebung an, der auch wieder Schritt für Schritt den Sumpf wieder trockenlegen musste, in den sich David hineinmanövriert hatte. Die Wende geht von Gott aus. Dass Gott uns zurechtbringt, das ist keine Strafe. Das ist unendliche Gnade und ein riesiges Glück und ein großes Geschenk. Danke Gott, wenn er gnadenlos Licht in dein Dunkel bringt. Das ist Liebe, die dich vom Abgrund fernhält. Gott schaut nicht zu, sondern er greift ein. Schmerzhaft, aber letztlich aus einem Herzen voller Liebe heraus. Gnadenlos ans Licht bringen ist der erste Schritt zur Heilung. Und dazu schickt Gott den Propheten Nathan. Entscheidend ist dann zweitens die Reaktion des Sünders auf die Überführung. Und diese Reaktion hängt auch sehr davon ab, wie Gottes Gerichtsurteil vermittelt wird. Nathan wählt dazu jenen fiktiven Gerichtsfall auf den Machtmenschen David zugespitzt. Denn Machtmenschen gehen über Leichen, aber sie kümmern sich oft rührend um schwache Menschen, eingedenk der verwundbaren Stelle in der eigenen Seele, um die sie zu genau wissen. Und sie lassen sich auch von keinem etwas sagen, weil sie das Sagen haben. Also lässt Nathan David sein eigenes Urteil sprechen. Und dann schlägt er nur die Brücke: Du bist der Mann. Und jetzt ist sie wieder da, die Brücke zwischen Gott und David. Licht von oben dringt in die Tiefe von Davids Sünde und es gibt keine Erklärungen, keine Ausflüchte, keine Entschuldigungen. 5 Worte sagt David: Ich habe gesündigt gegen Jahwe. Seine Reaktion ist Einsicht und Reue, ein geglückter Schritt 2 der Umkehr. Dass Täter ihre Sünde bereuen, ist in unserer Welt heute leider Seltenheit. Keiner hat Schuld und viele private Lebensfundamente bis hin zu unseren Gesellschaften fußen auf dem Fundament eines Rasens, den man über das Unrecht hat einfach drüber wachsen lassen. Da wurde nie aufgearbeitet, um Vergebung gebeten und bereut. Nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Wende nicht. Nur wenn eine wirkliche Reue und Einsicht vorhanden sind, kann auch Schritt 3 bei der Umkehr erfolgen. Eine tiefgreifende Veränderung des Herzens, die wieder das Fundament im Glauben baut. Das Fundament, was übrigens am Anfang nötig gewesen wäre, um der Versuchung erfolgreich zu widerstehen. Davon lesen wir hier in dem Bibeltext nichts, aber in Psalm haben wir es vorhin gebetet. Psalm 51, ich habe das Blut eines Menschen vergossen, betet David. Befreie mich von dieser Schuld und wasche meine Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Nach der Vergebung kommt der Prozess der tiefgreifenden Erneuerung, der nachhaltigen Veränderung im Herzen des Menschen. Ein neues Herz, Herr, schaff in mir. Letztlich gehört zur Umkehr auch noch der vierte Schritt, die Konsequenzen seines Handelns zu tragen. Für David der Tod des in Sünde empfangenen Kindes und dann die Palastrevolution seines Sohnes Absalom mit der öffentlichen Entehrung von Davids Harem. Kann man in Ruhe nachlesen. Aber liebe Geschwister, wir wollen uns einfach mal diese Gesetzmäßigkeiten von Schuld und Vergebung einfach vor Augen halten. Reize laden zur Sünde ein. Und wenn die Fundamente des Glaubens nur dünn sind, fallen sie auf einen bereiteten Boden. Und ich lasse mich darauf ein. Erstmal gedanklich. Und dann stelle ich fest, das ist doch alles ganz harmlos. Und das bekommt doch keiner mit. Und dann werden Fakten geschaffen. Und ich hänge drin. Und dann entwickle ich Strategien der Vertuschung. Wenn ich jetzt nicht umkehre, verstricke ich mich noch tiefer in Schuld und Sünde. David hat das volle Spektrum ausgereizt, bis Gott auf den Plan trat und einen Weg der Heilung auf die Tagesordnung setzte. Dieser Weg bestand darin, schonungslos ans Licht zu bringen, was da war. Aber das auch auf so eine Art und Weise, dass David berührt war, innerlich mitgehen konnte und die Einladung zur Buße auch annehmen konnte. Und dann nahm Gott ihn drittens mit auf den Weg der Neuwerdung und der Veränderung. Ein neues Herz, Herr, schaff in mir. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.